Engagiert statt ohnmächtig, Strategien für demokratische Resilienz. Unter diesem Titel wurde am vergangenen Dienstag an der Universität Erfurt über den Zustand der Demokratie diskutiert. In einem vollbesetzten Hörsaal trafen unterschiedliche Perspektiven aufeinander. Katrin Göring-Eckardt, Max Steinbeis und Franziska Wittau sprachen über wachsende Polarisierung, schwindendes Vertrauen in politische Institutionen und den Umgang mit autoritären Bewegungen. Mehr als 160 Studierende und Mitarbeitende der Universität waren der Einladung gefolgt und auch ich war vor Ort und habe mir einen der letzten freien Plätze ganz vorne in der ersten Reihe gesichert und die Diskussion aus dem Hörsaal heraus verfolgt. Im Anschluss habe ich mit allen drei Podiumsgästen gesprochen. Für euch blicke ich jetzt nun zurück auf einen Abend, der sich um Engagement, Verantwortung und auch die Frage drehte, wie denn demokratische Resilienz überhaupt entstehen kann. Katrin Göring-Eckardt sitzt seit vielen Jahren für Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Gleich zu Beginn der Podiumsdiskussion macht sie deutlich, die größte Gefahr für die Demokratie, die ist nämlich nicht der offene Konflikt oder der offene Streit, sondern das Gefühl von Ohnmacht und das Empfinden, nicht gehört zu werden. Aus ihren Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, auch jenseits der politischen Nähe zu ihr, zieht sie eine klare Schlussfolgerung. Demokratische Resilienz entsteht dort, wo Menschen erleben, dass ihre Erfahrungen zählen und dass sie selbst etwas bewirken können. Zugleich warnt sie aber auch noch vor einer politischen Kommunikation, die etwa die Sprache und auch die Themen der Extremrechten übernimmt. Das stärke diese Kräfte, statt ihnen etwas wirklich entgegenzusetzen. Im Interview nach der Diskussion fasst sie noch einmal zusammen, was denn demokratische Resilienz für sie bedeutet, sowohl im Gespräch auf der Straße als auch im parlamentarischen Raum.
Resilient heißt ja, widerstandskräftig zu sein. Und Widerstand, ich würde mal sagen, ich habe das gelernt, ich bin ja in der DDR groß geworden und wir haben eine Diktatur gestürzt und haben diese Demokratie erkämpft und erschaffen. Und schon allein deswegen würde ich sie jetzt nicht drangeben, nur weil es Leute gibt, die anders drauf sind und finden, man muss das alles aushöhlen. Und im Parlament heißt das inhaltliche Auseinandersetzung. Es heißt für mich auch ganz klar, das Verfassungsgericht zu bitten, zu prüfen, ob die AfD eigentlich unserer Verfassung entspricht. Wenn ich mir den Paragraphen angucke in der Verfassung, dann steht da, wenn jemand die freiheitlich-demokratische Grundordnung aushöhlen oder gar abschaffen will, dann muss diese Partei verboten werden. Ich finde, das sollten wir prüfen, aber eben auch die Auseinandersetzung über das, was uns angeht. Und es geht irgendwie jeden Tag mit Menschen in diesem Land, aber es geht auch im Parlament darum, dass wir ja das achten, was wir da haben, unser Parlament achten und auch dafür sorgen, dass das bestehen bleiben kann, so wie es ist.
In der Podiumsdiskussion benennt Göring-Eckardt immer wieder das Gefühl von Entfremdung zwischen BürgerInnen und den politischen Institutionen. Und das ist ein zentrales Risiko. Ihr Plädoyer daher, Demokratie, die muss im Alltag erlebbar sein. Durch funktionierende Daseinsvorsorge, durch lokale Lösungen und auch durch gemeinsames Handeln vor Ort. Etwa in der Gesundheitsvorsorge, bei der Infrastruktur oder auch im Vereinsleben. Themen wie zum Beispiel Vielfalt oder Gender, die prägen zwar häufig den politischen Diskurs, bleiben für viele Menschen aber abstrakt. Ob denn dann diese Inhalte stärker heruntergebrochen werden müssten, das erläutert sie im anschließenden Interview.
Also ich glaube, die meisten können sich schon was unter diesen Großthemen vorstellen und haben das Gefühl, es hat mit mir nichts zu tun. Ich finde meistens ja schon, also die Rolle von Frauen und Männern, darüber reden wir quasi seit Jahrtausenden. Und warum sollen wir das jetzt heute nicht mehr tun? Und warum irgendwie streiten wir zu Hause, wer den Haushalt macht? Genau deswegen. Und wie ist es mit Geflüchteten in unserem Land? Ja, natürlich treibt das ganz viele Leute um. Ich verstehe, dass die einen sagen, ich habe aber Angst, nachts irgendwo da lang zu gehen. Ich würde gerne darüber reden, wie es mit unserem Gesundheitssystem ist, mit der Pflege, mit dem Handwerk. Viele Busfahrerinnen und Busfahrer in Deutschland haben inzwischen keine deutsche Großmutter mehr und es würde gar nicht mehr funktionieren ohne sie. Und deswegen finde ich, können wir auch über das Positive reden, was unseren Alltag ausmacht. Und das ist gar nicht runterbrechen, sondern es ist irgendwie danach zu gucken, was machen wir da gemeinsam und wie, ja, auch ernst zu nehmen, wovor hat jemand Angst, was hat er für Sorgen, aber auch einmal positiv zu betrachten, was uns gemeinsam umtreibt, welche Probleme wir gemeinsam haben, also ob das irgendwie die kaputte Brücke ist oder der Hort, der nicht mehr gut aussieht oder, das können wir ja gut gemeinsam besprechen, ohne dass wir Leute beleidigen, diffamieren müssen oder uns gegenseitig fertig machen.
Laut Katrin Göring-Eckardt hat die Politik auch in ihrer Wortwahl eine ganz bestimmte Verantwortung. Eine Sprache, die Frust verstärkt oder eben auch rechte Narrative aufgreift, die normalisiere nämlich antidemokratische Positionen. Deswegen lautet der Grundsatz von Göring-Eckardt: Gespräch ja, Zusammenarbeit mit Rechtsextremen nein. Wie das dann im Alltag aussieht, etwa im Sportverein oder in der Kommunalpolitik, das erklärt sie im Interview.
Aber das ist ja die Frage, was wir meinen, wenn wir sagen, wir reden miteinander. Also heißt es dann, wir reden dem anderen nach dem Mund oder sparen die Themen aus? Und ich finde, wenn man die eigene Blase verlässt, dann heißt es erstmal mit der eigenen Haltung, die Blase zu verlassen und zu sagen, Moment mal, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, was du sagst. Das ist übrigens mein Nachbar, über den du gerade so redest. Und das ist eine Freundin von mir, die du gerade beschimpfst in dem, was du sagst. Und das meine ich mit miteinander reden, es vielleicht auch mal persönlich machen und vielleicht auch klar machen, ob sie eigentlich über ihre eigenen Familien oder Freundeskreise auch so reden würden. Und ob, wenn ich sage, lass uns über Rassismus sprechen, wenn ich sage, also rassistisch bin ich ja nicht. Lass uns darüber reden, was du gerade gesagt hast und was das für die Person bedeutet, ist vielleicht was anderes. Und ich finde, Brandmauer im Reden nein, Brandmauer im politischen Handeln ja. Und beim politischen Handeln, ja, ich weiß, es gibt auf dem Dorf XY Anträge, die von der AfD kommen, die dann einfach beschlossen werden. Ich finde, die demokratischen Parteien sollten sich genau anschauen, worüber geredet wird, was das Problem ist. Und wenn das Problem da ist, dann können sie auch einen eigenen Antrag formulieren. Dann muss man nicht sagen, die haben ja vielleicht irgendwas recht gehabt. Vielleicht geht es vor allen Dingen darum, dass die AfD versucht, Probleme auszunutzen, die andere nicht lösen. Und deswegen würde ich sagen, Probleme lösen und was Eigenes auf die Beine stellen, das hilft eigentlich immer.
Neben Katrin Göring-Eckardt saß außerdem Max Steinbeiß auf dem Podium. Er ist Jurist, Publizist und Gründer des Verfassungsblogs, einer Plattform zur Analyse von Rechtsstaatlichkeit und autoritären Entwicklungen. Im Vorfeld der Landtagswahl 2024 hat er mit seinem Team im sogenannten Thüringen-Projekt untersucht, wie demokratische Institutionen ausgehöhlt werden können und vor allen Dingen, was Politik dem auch entgegensetzen kann. Seine Bilanz, die fällt recht nüchtern aus. Viele der damals entwickelten Szenarien, die sind tatsächlich inzwischen Realität. Etwa die Blockade zentraler Verfahren wie der Richterwahl hier in Thüringen. Das Problem sei weniger der plötzliche Umsturz, als vielmehr eine strategische Dauerblockade, die nämlich dann Institutionen lähmt und zugleich auch das Narrativ von angeblich verschworenen Eliten befeuert. Auch mit ihm habe ich nach der Diskussion gesprochen. Und da ging es unter anderem auch um den Satz, eine Demokratie, die muss das aushalten. Das ist ein Satz, der in den vergangenen Jahren oft bemüht wurde und der mich persönlich eher zusammenzucken lässt, gerade eben mit Blick auf Thüringen nach der Landtagswahl. Wie sieht das denn Max Steinbeiß?
Also ich finde den Satz gar nicht so schlecht. Ich glaube, eine Demokratie muss tatsächlich was aushalten. Nur wenn man es mit einer Partei oder einer politischen Kraft zu tun hat, die deren Strategie darin besteht, die Demokratie an sich selber scheitern zu lassen, dann kann man nicht von der Demokratie verlangen, das auszuhalten. Und das, in der Situation sind wir. Und wir haben in Thüringen jetzt seit einem Jahr sehen können, was passiert, wenn die über ein Drittel der Sitze im Landtag in den Dienst einer solchen Strategie gestellt werden. Und das ist jetzt für jedermann sichtbar. Und es gibt, Gott sei Dank, gibt es auch andere Bundesländer, die daraus lernen. Für Thüringen selber ist es für vieles jetzt schon zu spät, weil man eben bestimmte Entscheidungen, gerade was Verfassungsänderungen betrifft, jetzt nicht mehr fällen kann, weil die von der AfD blockiert werden können. Und wenn wir jetzt in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr die Wahlen haben, dann kann es sein, dass wir sozusagen die nächste Eskalationsstufe erleben. Und auch da gibt es jetzt noch Handlungsspielräume und ich hoffe sehr, dass von denen Gebrauch gemacht wird.
In der Diskussion betont Steinbeiß, dass demokratische Systeme eben nicht wehrlos sind. Resilienz bedeutet aber dennoch, dass sich diese Institutionen und auch die Verwaltung und die Justiz vorbereiten, vernetzen und auch rechtlich absichern müssen. Es macht den Eindruck, dass viele Warnungen aus dem Thüringen-Projekt eher ungehört geblieben sind. Auch dazu habe ich ihn befragt.
Wir sind auf sehr viele offene Ohren gestoßen, Gott sei Dank, aber nicht überall und nicht überall im gleichen Umfang. Und das ist auch nicht anders zu erwarten. Sind da durchaus sehr verschiedene Interessen im Spiel und am Start. Ich glaube schon, aber dass auch durch die vielen, vielen Gespräche, die wir da geführt haben im Land, wir bei vielen Leuten ein Gespür dafür haben wecken können, was da auf sie ganz spezifisch jetzt zukommt und worauf sie sich vorbereiten sollen. Und das hat, hoffe ich jedenfalls sehr, oder ist jedenfalls auch mein Eindruck, einen Unterschied gemacht.
Besonders problematisch sei vor allen Dingen der fehlende Grundkonsens über die Bedrohungslage, so Steinbeiß. Teile der politischen Mitte weigerten sich immer noch, autoritäre Strategien als solche auch anzuerkennen und erschweren damit halt präventives Handeln. Zugleich verweist er auf ein Dilemma. Entgegenkommen auf der einen Seite stärkt autoritäre Akteure, Widerstand wiederum auf der anderen Seite das Opfernarrativ. Und genau darauf zielt eben diese Politik. Die Konsequenz könne nur sein, diese Strategie auch klar zu benennen und sie eben auch als Ausschlusskriterium für demokratische Zusammenarbeit zu begreifen, auch wenn rechtliche Antworten darauf noch nicht ganz abschließend geklärt sind. Demokratische Resilienz entsteht nicht durch Beschwichtigung, sondern eben durch Klarheit, durch Vorbereitung und auch durch Grenzziehung. Und schließlich saß auf dem Publikum noch Franziska Wittau. Sie ist Expertin für politische Bildung, Demokratieförderung und digitale Medienkompetenz und seit Juni 2024 Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen. Gleich zu Beginn macht sie deutlich, Demokratie, die braucht politische Bildung. Gleichzeitig stehen aber deren Träger, die AkteurInnen und auch die Inhalte zunehmend unter Druck, entweder durch immer wiederkehrende Legitimationsdebatten oder auch finanzielle Kürzungen und nicht zuletzt auch tatsächliche politische Angriffe, wie sie eben auch hier viele Demokratieprojekte in Thüringen erlebt haben. Und genau darüber habe ich mit Franziska Wittau nach der Diskussion auch nochmal ausführlicher gesprochen.
Genau, also wir kriegen das natürlich schon mit, wenn wir auch mit den TrägerInnen sprechen, dass diese Gefahr existiert oder dass auch so eine Wahrnehmung existiert, dass man sich selbstständig legitimieren muss. Das beeinflusst Arbeit natürlich auch ganz stark und das beschränkt Arbeit auch. Ich glaube, so ein Themenfeld, bei dem das immer wieder sehr deutlich wird, ist die Frage nach einer vermeintlichen Neutralität politischer Bildung. Also was heißt es eigentlich, soll politische Bildung neutral sein? Das ist ein Narrativ, das auch ganz bewusst gesetzt wird, das auch immer wieder verhandelt wird. Und wenn ich mich selber dieser Idee von Neutralität unterwerfe, dann hinterfrage ich natürlich auch viel stärker, was darf ich eigentlich sagen, was darf ich nicht sagen. Das kann schnell in eine Selbstbegrenzung münden und ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, zu sagen, wir müssen uns dem Diskurs öffnen, wir müssen kontrovers sein, wir müssen verschiedene Perspektiven und verschiedene Meinungen zulassen. Wir müssen aber insofern nicht neutral sein, als dass wir als politische BildnerInnen auch immer wieder den Werten des Grundgesetzes verpflichtet sind.
Wittau betont immer wieder, dass politische Bildung praktisch, alltagsnah und auch erfahrbar sein muss. Politische Bildung vermittle Mündigkeit, also die Fähigkeit, kritisch zu denken, Perspektiven zu wechseln und auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen aktiv mitzugestalten. Politische Bildung dürfe im Gegensatz dazu dann aber eben nicht nur auf Extremismusprävention verkürzt werden. Vielmehr gehe es hier um Krisenkompetenz. Menschen müssen lernen, mit gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen umzugehen. Die Bedingungen hier in Thüringen, also ein stark ländlich geprägter Raum, eine vergleichsweise alte Bevölkerung mit Postwende-Sozialisation, die machten diese Arbeit eben auch sehr anspruchsvoll. Welche Strategien Wittau verfolgt, das erklärt sie im Interview.
Es gibt tatsächlich ganz spannende und vielfältige Strategien, mit denen man da arbeiten kann. Wir haben jetzt als Landeszentrale auch im Jahr 2026 das Jahresthema Zukunft gemeinsam gestalten und versuchen da auch mit vielfältigen Projekten genau daran anzusetzen. Eine schöne Variante sind zum Beispiel Zukunftswerkstätten, bei denen man mit Menschen gemeinsam vor Ort überlegt, was sind eigentlich die zentralen Probleme, die uns beschäftigen und auch versucht, gemeinsam Strategien zu entwickeln, mit diesen Problemen, die uns vor Ort beschäftigen, umzugehen. Und ich glaube auch, dass wir da schauen müssen, dass wir diese Frage, was heißt eigentlich politische Bildung, vielleicht nochmal viel, viel weiter definieren und auch sehen, was gehört da alles dazu. Schönes Beispiel sind auch die Dorfkümmerer, die ja auch sich im ländlichen Raum um Probleme vor Ort kümmern, sich mit denen auseinandersetzen, da auch kreative Strategien entwickeln und sowas weiter zu fördern, sowas zu unterstützen, sowas auch zu begleiten. Ich glaube, das kann ein ganz wichtiger Ansatz sein, um auf eine positiv orientierte politische Bildung zu betreiben.
Trotz dieser positiven Beispiele macht Wittau auch immer wieder auf die prekäre Lage vieler zivilgesellschaftlicher Träger aufmerksam. Vor allen Dingen kleine Vereine, die Bildungsarbeit leisten, sind häufig von Projektförderung abhängig. Und dann noch zusätzliche Prüfungen, Umstrukturierungen oder auch politische Interventionen, die erhöhen den Druck, sowohl organisatorisch wie auch psychisch. Und das wiederum, das kann das Engagement lähmen oder auch gar verhindern. Und da schließt sich dann wieder der Kreis zum Titel der Podiumsdiskussion, engagiert statt ohnmächtig. Da habe ich dann nochmal alle drei Podiumsgäste gefragt, was sie denn all jenen mitgeben, die eben Frust verspüren oder eben sich ohnmächtig fühlen und dennoch an einer resilienten Demokratie festhalten wollen.
Ich verstehe, wenn jemand sagt, ich kann jetzt gerade nicht mehr und das ist, dieses Recht hat jede Person. Oder ich habe jetzt gerade andere Prioritäten, weil ich habe gerade irgendwie eine Familie gegründet oder was auch immer. Aber es macht total viel Freude. Es macht total viel Freude, in diesem Land zu arbeiten, was zu verändern, zu sehen, man hat Verbündete dafür. Und manchmal ahnt man das gar nicht unter diesem ganzen Geschrei von Leuten, die besonders laut das Land besonders schlecht reden wollen und seine Menschen. Und schon deswegen würde ich sagen, das lohnt sich schon, ja, den Mut zu haben, auch einmal die Grenze zu überschreiten zum Tun und zum nicht einfach alles nur stehen lassen.
Also ich glaube, diesen Frustrationszustand und dieses Ohnmachtsgefühl herbeizuführen, ist ein ganz elementarer Bestandteil der Strategie der autoritären Populisten. Die konfrontieren ihren Gegner mit einer Situation, in der der Gegner eigentlich alles nur falsch machen kann. Entweder macht das ihnen leicht, dann gewinnen sie, oder setzt ihnen Widerstand entgegen, dann füttert er damit ihre Erzählung, dass sich die Eliten gegen das Volk verschworen haben und so weiter und so fort, und damit gewinnen sie auch. Und deswegen ist dieses Dilemma unentrinnbar und deswegen fühlt man sich da ohnmächtig. Das ist ganz normal. Und ich glaube, rauskommen aus dieser Situation tut man erst dann, wenn man erkennt, es ist nicht ein Dilemma, das man dann nach der einen oder anderen Seite hin auflösen kann, sondern es geht darum, auf diese Strategie als solche scharf zu stellen und zu sagen, das lassen wir nicht mit uns machen.
Also erstmal glaube ich, das ist die Wahrnehmung, die wir auch immer wieder haben, wenn wir mit den TrägerInnen vor Ort sprechen, dass ganz viele Leute total engagiert sind. Und ich glaube auch, dass dieses Framing engagiert statt ohnmächtig gar nicht unbedingt so passt, sondern dass es engagiert und ohnmächtig vielleicht heißen müsste. Weil viele sehr engagiert sind und auf der anderen Seite regelmäßig so eine Ohnmacht spüren. Die einzige Möglichkeit, die ich da tatsächlich sehe, ist auch zu sagen, sich gegenseitig zu stützen, da auch so eine Art von Empowerment zu geben und durchaus auch diese Emotionen zuzulassen. Weil das ja natürlich total nachvollziehbar ist, wenn ich eben beispielsweise nicht weiß, wie meine Stelle weiterfinanziert wird. Was macht das eigentlich, wenn ich eine Familie habe, um die ich mich kümmern muss, wo ich auch irgendwie eine gewisse Sicherheit brauche? Und da gemeinsam eben auch eine Sichtbarkeit politischer Bildung herzustellen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil politische Bildung eben häufig auch nach außen als ein wichtiges Punkt irgendwie wahrgenommen wird, aber trotzdem irgendwie als so eine Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wird und dass politische Bildung eben gerade nicht selbstverständlich ist, sondern dass sie Strukturen braucht, dafür auch eine Sichtbarkeit zu schaffen, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe.